D-Radio Wissen. Eine Stunde Netz. Der Podcast.
Da sind wir, Bianca Hauder.
Und Sebastian Sonntag. Schönen guten Tag.
Tag zusammen.
Man sagt auch Abend abends, ne?
Tag geht auch, oder?
Ist ja.
Ist noch. Jedenfalls bist du wieder da.
Ich bin wieder da, so viel steht fest, ja.
Und man muss sagen, dein digitaler Alltag in den letzten Wochen war ja eher so ein bisschen analoger.
Ja, ein bisschen mehr analog. Ich meine, ich habe mich zwar gewundert, dass ich überall Netz hatte, wo ich rumgelaufen bin.
Und tatsächlich.
Dazu muss man sagen, ich war in den Bergen unterwegs und fast überall gab es dann tatsächlich noch Netz. Aber als ich dann irgendwann im Ausland angekommen war, war ich dann Gott sei Dank auch von der Versuchung befreit, immer mal wieder ins Netz zu schauen und habe ganz entspannt fast 2 Wochen ohne
Urlaub genossen.
Ohne das Netz verbracht.
Hast du denn das Netz vermisst?
Ja, irgendwie schon.
Ja?
Ja.
Mich vermisst?
Ein bisschen.
Jetzt wirklich?
Oh nein.
Ich bin da sehr beruhigt. Also der Urlaub hat was gebracht. Trotzdem fürs Eingewöhnen. Wir bleiben die nächste Stunde so ein bisschen auf jeden Fall entspannt mit deinem Urlaubsgefühl.
Absolut.
Und wir bleiben analog. Wir gehen nämlich zusammen in eine Kabelausstellung unter anderem.
Und wir haben ganz analog zusammen gekocht. War auch analog auf jeden Fall, weil wir haben nämlich eine Kochkiste gekocht, die allerdings digital bestellt im Netz.
Und wir sprechen mit einer Journalistin, die Zettel sammelt und die dann diese Zettel in ihrem Blog online stellt und die echten Geschichten dahinter erzählt.
Und der erste Song, der kommt jetzt total digital aus dem Rechner. Oder analog von Platte? Nee.
Ich glaube, digital aus dem Rechner. Das
und
machen wir.
Unser digitaler Alltag eben, ne?
D-Radio Wissen.
Ihr hört eine Stunde Netz mit den Tempels und Mesmerize.
Du hast ja schon versucht, mir zu erklären, aber es ist schon ziemlich weird, darüber nachzudenken, wie sich eine Cloud anhört.
Ja, ne?
Ja, also auch schon, wie so eine Cloud aussieht, aber ich habe ja auch schon auch deine Bilder gesehen, kann man sich auch angucken auf dradiowissen.de, da kann man sich ein Bild machen.
Ja, das ist so ein blaues, wolkenartiges Kabelwirrwarr, das von der Decke hängt. So kann man sich das Ganze vorstellen, wie so eine Cloud jetzt erschaffen worden ist. Und die einzelnen Kabel sind dafür da, dass man sich vorstellen kann, wie da so Daten durchzischen.
Damit ihr euch jetzt nicht fragt, was in unseren Köpfen vorgeht. Bianca, die hat sich eine Ausstellung in Wien angeguckt.
Ja.
Und du bist da eigentlich ja ziemlich zufällig gelandet.
Ja,
ne?
Total. Eigentlich wollte ich, ne, war mein erster Wien-Besuch überhaupt. Ich wollte gerne ins Museum, bin dann da ins Museumsquartier gegangen und habe gedacht, oh, okay, ne, Museumsquartier, sowas wie Museumsinsel in Berlin. Und stand plötzlich auf dem Weg zu einer eigentlich anderen Ausstellung im Freiraum. Das ist so eine Passage, die frei zugänglich ist und auch nichts kostet. Und dann war ich total fasziniert, weil alles eben voll war in diesem Raum mit Kabeln. So eine ganze Halle voll Kabel.
Okay.
Bikini aus Kabel, Kabel und Stecker, die einfach von der Decke hingen, Bilder mit verkabelten Menschen drauf, Kabel aus dem Mund und eben diese Kabel-Cloud.
Wir fassen also zusammen eine Ausstellung über das Kabel.
Ja, weshalb die auch den Namen hat Connecting Sounds. Cable Work, Cable Sound, Cable Everywhere.
Und weil Bianca die Ausstellung so geflasht hat, hat sie sich spontan am nächsten Tag mit dem Kurator getroffen und über das Kabel gesprochen. Georg Weckenwerts Spezialgebiet in der Kunst ist die Soundkunst, hat auch schon Ausstellungen über den Lautsprecher gemacht und beschäftigt sich seit 20 Jahren mit Künstlern, die eben das Kabel als Material benutzen. Und zu Recht fragt ihr euch jetzt, warum eine Ausstellung über Kabel? Hat sich Bianca auch gefragt.
Ich hatte das Kabel eigentlich immer so am Ende einer Kette von Ausstellungen gesehen und bin eigentlich im letzten Moment, Gott sei Dank, habe ich mich dann umentschieden, also bei der Überlegung für die nächste Ausstellung hier und habe gedacht, na, ich muss eigentlich mit dem Ende jetzt anfangen, weil wir uns genau in einer Zeit befinden, in der das Kabel sozusagen sich rar macht, ja, also wireless eben, ja, also kabellos. Viele arbeiten daran, möglichst auf Kabel zu verzichten, weil Kabel werden oft und gerne auch negativ besetzt. Der Kabelsalat hört sich lustig an, ist aber nicht lustig, wenn man den Kabelsalat sozusagen entflechten muss, um seine Installation oder seine Ordnung eben herzustellen. Ja, also punktum, das Kabel jetzt, weil das Kabel sozusagen sich rar macht, weil es vielleicht mehr und mehr verschwindet, wird allerdings nie ganz verschwinden. Und dafür sorge ich vielleicht auch mit meiner Ausstellung.
Was sehen wir in der Ausstellung, wenn wir jetzt im Radio nichts sehen und virtuell da durchgehen?
Ja, ein virtueller Ausstellungsrundgang, das ist immer eine Herausforderung. Wichtig für den Freiraum im Museumsquartier hier in Wien ist, dass man schon durch die geöffneten Türen, es ist ein Raum, der sozusagen barrierefrei zu begehen ist. Auch es kostet keinen Eintritt. Er ist lokalisiert an einer Passage, durch die sehr, sehr viele Menschen, Hunderte bis Tausende eigentlich pro Tag durchgehen. und neugierig, wie die Menschen sind. Sie kommen hier ja ins Museumsquartier auf der Suche nach Kulturellem, dass die schon nur beim Hinschauen sehen, ah, da ist irgendwas, das schaut spannend aus. Und um jetzt konkret zu werden, in dem Fall ist es beispielsweise die große blaue Kabelwolke der deutschen Klangkünstlerin Christina Kupisch, auf die ich sehr stolz bin. Eine Arbeit sozusagen, die eigens hier für den Raum entstanden ist und auch ein neueres Werk der Künstlerin ist. Ist, glaube ich, die dritte Cloud, so nennt sie dieses Werk. Und die Betonung liegt auf Cloud. Da gibt es auch ein Spiel mit der Datencloud, wobei ihre Daten eben die eigentlich nicht hörbaren Klänge sind im überwiegend öffentlichen Raum, nämlich die elektromagnetischen Klänge, die vorhanden sind, wir aber mit unserem menschlichen Ohr nicht hören können. Also mit diesen Klängen arbeitet sie und die hat sie in ihrer Cloud versteckt. Man kann die nur mittels Spezialkopfhörer hören und sich sozusagen um die Cloud herum bewegen, um eben die Geheimnisse sozusagen, die klanglichen Geheimnisse der Cloud eben hören zu können. Also diese Arbeit ist sozusagen ein Lockvogel, rein visuell, nicht akustisch. Das ist die größte Klangarbeit im Raum, man hört sie aber nicht, nur eben, wenn man sich die Kopfhörer aufsetzt.
Wie hört sich denn die Cloud dann an?
Ja, das kommt jetzt drauf an. Für den einen hört sie sich total experimentell an, vielleicht auch sehr komisch. Für den anderen, der vielleicht schon mehr Erfahrung hat mit Soundkunst, unglaublich interessant, weil es ist eine sehr komplexe Soundinstallation. Also da ist nicht einfach nur ein Klang in die Wolke gebracht und über den Kopfhörer abzuhören, sondern es ist eine 12-Kanal-Installation, die mittels feinster Bewegungen des Kopfes, auf dem der Kopfhörer sitzt, sich verändert. Also man kann wirklich da seine Komposition sich selbst herstellen, ganz individuell. Und das finde ich eine ganz starke Erfahrung, also auch für Menschen, die sozusagen noch nicht erfahren sind mit experimenteller Soundkunst, dass sie eben merken, das, was ich tue, hat auch unmittelbar eine Wirkung auf das, was ich höre.
Was ich ja auch sehr spannend fand, war, dass sehr, sehr viel mit Steckdosen gearbeitet wurde. Auch Steckdosen, die sich verbunden haben, so mit Namen von Städten drauf, sodass sich die Welt verbindet.
Ja, so diese Arbeit von Werner Reiterer aus dem Jahr 1993 ist ein besonders schönes Beispiel für Kabelkunst, sage ich mal, im übertragenen Sinne, aber eben auch als konzeptuelles Werk anzusehen. In dem Fall eine biografisch notierte Arbeit. Der Künstler hat mittels handelsüblicher Dreier- und Vierfachsteckdosen oder auch Einzelsteckdosen, die er alle untereinander verbunden hat. Aber nach welchem Prinzip? Es stehen dann, Sie haben das gesagt, mit Edding so auf die Steckdosen geschrieben Städtenamen. Das beginnt mit Leibniz. Mal unbekannt ist ein mittelgroßer Ort in der Steiermark, der Geburtsort des Künstlers, Werner Reiterer. Er stammt aus Leibniz und hat dann markiert mit sozusagen Kabelsteckerverbindungen seine Reisen zu anderen Orten. Das waren andere Landeshauptstädte in Österreich. Und dann ist er nach Wien übersiedelt zum Studieren und von da aus hat er dann internationale Reisen gemacht. Und er hat die Arbeit also zu der Zeit realisiert, als er einfach zeigen wollte, wo er schon überall gewesen ist bis zum Jahr der Entstehung dieses Werkes. Und das ist sozusagen einerseits sein persönliches Netzwerk, das er sich gebildet hat, aber jetzt sozusagen für die heutige Zeit gedacht. Und wenn man auf so eine Arbeit schaut, die jetzt 20 Jahre alt ist, natürlich eine schöne Metapher dafür, wie die Welt heute funktioniert.
Ja, wie die Welt heute funktioniert. Wir sind alle vernetzt, heute vor allem durch soziale Netzwerke. Georg Wegwerth, der Kurator der Ausstellung Connecting Sound ETC, Cable Work, Cable Sound, Cable Everywhere im Museumsquartier Wien, hat mit Bianca über das Kabel gesprochen.
Ja.
Und wir erfahren auch noch ein bisschen mehr über das Kabel und über das, was du mit ihm so beredet hast. Zum Beispiel über einen Künstler zur Ausstellung, der eine Kabel-Enzyklopädie passend dazu geschrieben
das
hat.
Das ist ja total verrückt. Und der hat 500 Wörter zusammengekriegt. Ich finde das sehr schwer. Was fällt dir jetzt so ein? Mit Kabel.
Kabelsalat.
Heidi Kabel.
Kabeljau.
Kabel ist auch eine Stadt in Holland, habe ich mal gehört.
Das ist völlig abstrus. Kabelkanal.
Kabelfernsehen. Okay, wir haben irgendwie 6 geschafft.
Das 500.
Ist, ja, das ist
gespannt.
Sehr, sehr schwierig. D-Radio Wissen ist hier. Eine Stunde Netz.
Connecting Sound in TC, Cable Work, Cable Sound, Cable Everywhere, so heißt eine aktuelle Ausstellung im Museumsquartier in Wien, die Bianca vor kurzem ja eher durch Zufall besucht hat. Ja. Eine Ausstellung über das Kabel. Georg Wegwerth, der Kurator dieser Ausstellung, der hat ja eben schon über die visuelle Cloud gesprochen, die da mitten im Raum hängt. So ein blaues, großes Kabelwirrwarr. Hören kann man die nur mit ganz speziellen Kopfhörern. Hast du gemacht, habe ich auf dem Bild gesehen, auf deradiowissen.de. Wie hört sich denn so eine Cloud an?
Ja, Georg Wegwerth, der hat ja schon eben gesagt, so experimentell. Und das ist auch total weird und schwer zu erklären. Ich habe es direkt verglichen mit diesem Instrument. Kennst du das? Dieses galgenartige Teil, bei dem man mit den Händen, je nachdem, ob man nah am Stab dran ist oder weiter weg, so ein
ESO-Instrument aus den 80ern oder sowas. Ne?
Ich habe auch gerade, ich wusste nicht, was es ist und ich konnte es auch nicht googeln, weil wie willst du sowas googeln? Deswegen habe ich unseren Techniker Uwe gefragt und er sagte, es ist ein Theremin. Danke dafür.
Auch darauf wäre ich nicht gekommen.
Nee. Ja. So hört sich das also an, wenn man dann diese Kopfhörer auf hat und man so nah oder so ein bisschen weiter weg geht.
Okay. Eine visuell sichtbare und hörbare Cloud. Das geht mit Kabeln ja auch im übertragenen Sinne, mehr oder weniger. Übertragen ist auch schön im Zusammenhang. Wireless-Kabel weg. Haben wir ja auch im Moment häufig in der Wohnung und deswegen auch viel weniger Kabel. Würde ich jetzt mal denken, Georg Wegwerth findet das genau blöd.
Ich bin schon wireless auch unterwegs, also ich freue mich darüber, dass ich mit meinem Laptop überall in der Wohnung arbeiten kann oder auf der Terrasse und auf dem Balkon und nicht das Kabel hinter mir herziehen muss. Ja. Trotzdem gibt es dieses Kabel noch, was eben früher in den einen Raum gegangen ist, wo ich den Computer anstecken konnte oder in den anderen Raum eben verläuft. Das liegt noch am Boden. Mir hat dann die Zeit gefehlt, dieses Kabel, über das ich mich schon auch immer ein bisschen geärgert habe. Das ist auch in der Zwischenzeit ganz schmutzig. Man tritt dann da drauf und es ist ein Staubfänger und. Also alles nicht sehr positiv. Aber ich muss schon sagen, also dass ich auch einen anderen, also ich selbst jetzt auch einen anderen Bezug zu diesem Kabel habe. Ich habe auch eine Persönlichkeit sozusagen aufgebaut. Also ich betrachte es nicht mehr nur als reines Material, es mag jetzt naiv erscheinen, aber es sind doch Dinge, die für uns von großer Bedeutung sind. Da fließen alle unsere Daten durch, unsere persönlichen Gespräche und Bemerkungen und irgendwie muss davon auch was beim Kabel hängen bleiben hat, könnte man meinen. Eine Künstlerin der Ausstellung, Sabine Groschup, hat das auch als Ansatz für ihre Videoinstallation genommen, nämlich über die Kabelseele sozusagen nachzudenken. Sie hat darüber auch ein schönes Gedicht geschrieben. Und es gibt eine Videoinstallation, die Kabelseele eben konfrontiert mit dem Kabelbrand, also die Gefahr und das Unglück. Ja, also Kabelbrände sind die häufigste Ursache für das ganze Häuser und Existenzen sozusagen vernichtet werden. Die Kabelseele, eigentlich ein Fachausdruck, den gibt's wirklich. Nur der hat mit der Seele sozusagen nichts zu tun. Sie hat die Seele des Kabels eben beschreiben wollen, weil sie glaubt, dass das Kabel eine Seele haben muss, eben aufgrund sozusagen der Nähe zu uns Menschen.
Jetzt hast du ja schon Kabelbrand und Kabelseele gedroppt. Es gibt ja auch einen Künstler, der sich ganz, ganz viele Kabelwörter genommen hat und in ein Buch gedruckt hat und definiert hat. Das finde ich sehr spannend. Wie kam es dazu?
Sie sprechen die Kabel-Enzyklopädie an und Klaus Ferenczik, der in Berlin lebende Schriftsteller und Paterphysiker, hat diese Kabel-Enzyklopädie erarbeitet, die erste Kabel-Enzyklopädie deutscher Sprache, also so würde er das jetzt ausdrücken. Und der hat erst angefangen sozusagen über das Kabel zu schreiben, so ein bisschen eben wie ein Schriftsteller denkt und schreibt und hat dann aber gesagt, er hat dann natürlich auch ein bisschen Recherche gemacht, Internet, ganz klar, und ist drauf gekommen, dass unglaublich viele Wortkombinationen in der deutschen Sprache existieren, in denen das Wort Kabel vorkommt. Viele technische Begriffe natürlich, aber auch andere. Auch in der alten deutschen Sprache ist er auf Wörter gestoßen, in denen Kabel vorkommen, die aber mit Kabel selbst gar nichts zu tun haben. Und er hat angefangen, diese Wörter zu sammeln. Und dann waren es so viele, dass er gesagt hat, also jetzt habe ich schon so viele, jetzt schreibe ich nicht einen Text, jetzt mache ich eine Enzyklopädie, richtig klassisch. Also ich liste diese Wörter, wie sich das gehört, und definiere die. Also so, wie man das in einer Enzyklopädie macht. Und wir hatten das Glück, dass wir kurzerhand einen Herausgeber auch finden konnten, der eben die Idee verrückt fand und das unbedingt publizieren wollte. Und wir haben dann, oder Klaus Ferenczik hat dann bei über 500 Worten mal Schluss machen müssen, weil dann ist das Buch gedruckt worden, hat aber seine seine Gedanken nicht mehr vom Kabel befreien können. Ja, so regelrecht bis heute, jetzt seit einigen Monaten, verfolgt ihn das. Es kriegt auch immer wieder Zurufe. Also auch hier, wenn jetzt jemand am Radio zuhört und das ein oder andere Wort noch ihm durch den Kopf geht. Es muss allerdings schon ein sehr ausgefallenes Wort sein, nämlich die meisten, glaube ich, hat Klaus Ferenczik doch recherchieren können oder eben finden können. Dann ist das herzlich willkommen. Er ist jetzt bei schon über 800 Worten und wir könnten eigentlich eine zweite Auflage realisieren, der Kabel-Enzyklopädie.
Wenn ich dann jetzt durch die Ausstellung gegangen bin, hier war, am anderen Ende wieder rauskomme, so wie ich das gemacht habe, mit was für einem Gedanken soll ich gehen?
Der Gedanke, mit dem der Ausstellungsbesucher eine Ausstellung verlässt, ist für den Kurator von entscheidender Bedeutung. Genauso wie natürlich sozusagen die Situation, bevor er in die Ausstellung kommt. Mir ist wichtig, dass die Leute sich in der Ausstellung wohlfühlen, dass sie sozusagen einen Raum vorfinden, der sie anspricht, der sie neugierig macht und der sie auf jeden Fall sozusagen zum Verweilen einlädt. Ja, alle Leute sind kurz in der Zeit, sind hektisch unterwegs. Also wenn man sich nicht die Zeit genommen hat, sich etwas anzuschauen, sondern zufällig in eine Ausstellung kommt, ist meistens so, dass man eigentlich schon wieder woanders hin will. Und man ist dann in dieser Situation, eigentlich habe ich keine Zeit, aber das ist alles so spannend hier. Und das ist schon ein schöner Effekt, wenn der entsteht. Ist alles so spannend hier, gegebenenfalls komme ich wieder. Wenn er die Ausstellung verlässt und ihm das gefallen hat oder ihn das angeregt hat zum Nachdenken, dann ist schon viel erreicht. Und im Besonderen natürlich, wenn er zukünftig einfach anders über das Kabel nachdenkt, dass sozusagen das Kabel nicht mehr nur ein Kabel ist.
Ja, sehr philosophisch. Mir hat sehr, sehr gut gefallen. Deswegen kann ich das wirklich von Herzen weiterempfehlen. Connecting Sound etc. Cable Work, Cable Sound, Cables Everywhere. Also heißt die Ausstellung im Museumsquartier in Wien. Ist noch bis zum 24. August alles da. Die Kabeln von der Decke. Und wenn ihr hinwollt, viel Spaß da auf jeden Fall bei.
Und wenn ihr euch mal anschauen wollt, wie diese Cloud aus Kabeln aussieht oder so ein Bikini aus Kabeln, Vorgeschmack gibt's auf deradiowissen.de und die restlichen Fotos findet ihr beim Instagram-Account von Bianca, der heißt wie sie, @diehauda. Mittwochabend, eine Stunde Netz ist hier mit Geschichten aus unserem digitalen Alltag.
So ein ganzes Jahr ist es ja so. Man wartet drauf und jetzt ist es eigentlich schon wieder vorbei. Zack, geht sehr, sehr schnell. Sonntagabend ist die Gamescom in Köln zu Ende gegangen. Mhm. 5 Tage lang kann man da ja sich immer den heißen Scheiß der Spieleindustrie anschauen, so ein bisschen vor allem in der Schlange stehen, ein bisschen daddeln, wenn man denn drankommt.
Wenn man denn am Wochenende unterwegs ist. Ne? Und das haben auch 300.000 Leute gemacht, nicht nur am Wochenende, in den ganzen 5 Tagen. Waren ein paar weniger als in den letzten Jahren, lag aber vor allem daran, dass es strengere Sicherheitsvorkehrungen gab, die dann auch konsequent durchgesetzt wurden.
Und es gab ja auch wieder eine ganze Menge zu sehen. Ne? Bei den großen AAA-Titeln gab es in diesem Jahr nicht mal nur jetzt Fortsetzungen von bekannten Spielen, sondern auch mal ein bisschen was Neues zu sehen. Besonders gefreut hat uns aber, dass so viel Indie-Games am Start waren, wie wirklich, man muss sagen, wirklich noch nie, oder?
Ja, ist ja auch gar nicht so einfach für die Macher von Indie-Games überhaupt dann Kohle für die Standmiete auf der Gamescom aufzutreiben und dann hast du irgendwo so einen kleinen Stand in einer dunklen Ecke und ist natürlich nichts mit Messe-Babes und viel Bling-Bling. Ne?
Deshalb haben sich auch mehrere Indie-Game-Designer zusammengetan und haben gesagt, okay, wir machen gleich 2 große Indie-Game-Stände dieses Jahr, an denen es viele spannende Games zu sehen gab. Die Indie-Arena und andere heißt die Indie-Mega-Booth.
Genau. Und in der Indie-Arena, da konnte man sich relativ viele deutsche Produktionen anschauen. Zum Beispiel Mercury Shift 3D von Klonk Games aus München. Klingt auch ganz lustig, sieht auch ganz lustig aus, aber auch wenn es 3D im Namen trägt, ist es eigentlich kein klassisches Jump'n'Run, also es ist eigentlich ein ganz klassisches 2D-Jump'n'Run, auch wenn das Level-Design die dritte Dimension ganz hübsch ausnutzt, sieht alles ganz bunt aus, eigentlich so wie es klingt gerade. Richtig cool wird es, wenn man das Game zu zweit spielt, dann steuert man 2 Monster, ein großes braunes, was stark und langsam ist.
Das finde ich super.
Und ein kleines blaues, das schnell laufen kann und dann auch in die kleinsten Ecken kommt und das Spiel setzt auch an vielen Stellen genau auf diese Zusammenarbeit der beiden Monster. Das große kann das kleine dann zum Beispiel hochnehmen und werfen, um dann an eine Fährte stellen zu kommen. Man kann aber auch die Eigenschaften der beiden Monster switchen. Also kann aus dem Großen das kleine Monster machen und umgekehrt. Echt kreatives Jump'n'Run mit cooler, bunter Grafik.
Das ist ein Spiel für mich. Am Indie-Mega-Booth stand, da konnte man sich aber auch zum Beispiel Tree angucken von Red King Entertainment aus Halle. Und das ist so ein Spiel, muss man sagen. Man hört es schon an der Musik auch hier, das ist nicht so fröhlich. Da läuft man als Spieler durch so eine psychedelische 3D-Welt, die man da erkunden muss und dabei immer wieder die verschiedensten Puzzle und Rätsel lesen muss. Dabei spielen so, ne, wie es im Namen auch schon ist, Dreiecke eine wichtige Rolle und man muss auch immer wieder so um die Ecke denken.
Oder um Dreiecken.
Gerne mal überrascht, genau, weil Sachen passieren, die man so nicht erwartet hätte und das alles in einer wirklich ziemlich abgedrehten Welt, bei der man irgendwie die ganze Zeit das Gefühl hat, aus irgendeinem Grund auf irgendeinem seltsamen Trip zu sein.
Ja, ich glaube, das beschreibt es gut. Und dann vielleicht noch kurz zu einem Indie-Game aus Brasilien, Torn Sword Tales. Das ist das erste Spiel, das in Brasilien Geld vom Staat für die Entwicklung bekommen hat. Ja, und geschadet hat das nicht. Das Action-Adventure, das sieht ziemlich schick aus, klingt auch schon so recht opulent hier im Soundtrack. Der Fokus bei Torn, der liegt allerdings auf dem Adventure bei Action-Adventure, da selbst die Action-Sequenzen gerne mal irgendwie was mit Denken zu tun haben. Man spielt ein junges Mädchen, das heißt, ja, am Anfang ist es ein junges Mädchen, während des Spiels wird die Hauptperson nämlich immer älter. Ja, und das hat auch alles irgendwie mit der Story zu tun und auch mit irgendeinem mysteriösen Baum, der Baum des Lebens. Ganz witzig ist, Dialoge gibt es keine im Spiel. Da, wo es nötig ist, wird die Story in Form von Gedichten weiterentwickelt. Interessante Idee, auch wenn man bei den englischen Gedichten auch ab und zu ein-, zweimal drüber lesen muss, um sie dann wirklich zu verstehen.
Und das sind wirklich nur 3 Indie-Games von wirklich vielen interessanten Projekten, die es auf der Gamescom in diesem Jahr zu sehen gab. Mercury Shift 3D zum Merken nochmal, Tri, das Rätselspiel, und Torn Sword Tales sollen übrigens alle 3 noch dieses Jahr auf den Markt kommen. Ihr kennt das, wenn ihr runterkommt, wenn ihr von der Arbeit kommt, sicherlich auch, oder von der Uni, jetzt um so eine Uhrzeit, 20:39, ne? Nach so einem langen Tag, da hat man, ich finde, wenig Bock noch einkaufen zu gehen und schon gar nicht sich großartig Gedanken darüber zu machen, was man denn jetzt Geiles kochen könnte. Und an solchen Tagen, also ich weiß nicht, bei dir ist auch so, komm, wir haben schon drüber gesprochen, da läuft es dann eigentlich auf Spaghetti mit Pesto raus.
Ja, oder sowas in der Richtung. Ja. Ja, auf jeden Fall irgendwas Schnelles, Simples, wo man dann irgendwie nicht viel Fantasie verbraucht. Aber das Netz, das hat ja bekanntlich für alles eine Lösung. Einkaufen gehen kann man sich zum Beispiel sparen, weil man ja immer mehr Lebensmittel auch im Netz bestellen kann. Und es gibt schon seit einiger Zeit Dienste im Netz, die dir genau die Lebensmittel schicken, die du für ein Gericht brauchst und dann auch noch das passende Rezept direkt mitliefern.
Kochzauber, kommt Essen, Schlemmertüte oder HelloFresh heißen die Seiten, auf denen man eben solche Foodpakete bestellen kann. Und die gibt es dann in der Regel mit Fleisch oder auch vegetarisch gerne für 2 oder mehr Personen. Und die kommen dann einmal in der Woche mit der Post. Und in so einem Paket ist dann wirklich komplett alles drin, was man für 3, 4 oder 5 Gerichte so braucht. Und wer jetzt fragt, ist das denn teuer? Pro Essen ist es so, kostet der Spaß so zwischen 4 und 6 €.
Ja, und da dieses Essen aus dem Netz an uns bisher vorbeigegangen ist, haben wir uns mal erklären lassen, wie das genau funktioniert, von Dominik Richter. Der ist der Gründer von HelloFresh. Und als erstes wollten wir natürlich von ihm wissen, was denn dann auf den Tisch kommt, wenn man sein Lebensmittel-Abo bestellt.
Es ist eine ganze Bandbreite von Rezepten. Ich glaube, das, was ihnen so gemein ist, ist, dass es relativ klassische Rezepte sind. Das heißt, Die meisten Leute, die wir haben, die bleiben für eine lange Zeit bei uns. Und da haben wir einfach gemerkt, dass so die klassischen Gerichte wie zum Beispiel Wiener Schnitzel neu interpretiert oder mal eine Pasta mit einer etwas anderen Soße normalerweise sehr, sehr gut ankommen. Also wir legen großen Wert auf hochqualitative Lebensmittel und versuchen aber nicht zu exotisch zu sein.
Okay, also jetzt habe ich die Kiste geliefert bekommen und habe meine kleinen Zutaten da drin und kann alles jetzt machen. Frag ich mich natürlich auch, ne, du sagtest gerade schon super Qualität, ihr seid aber in Berlin, liefert deutschlandweit. Gerade bei Fleisch ist das ja ein großes Thema. Wo kommt das alles her?
Wir arbeiten normalerweise für die verschiedenen Kategorien an Lebensmitteln, die es gibt, immer mit ausgewählten Produzenten zusammen. Das heißt, wir haben, wenn man jetzt so die Kategorien durchklappert, also es gibt einen Hauptanbieter für unsere Fleischprodukte, es gibt einen Hauptanbieter für unsere Gemüse- und Obstprodukte, es gibt einen Hauptanbieter für alles, was mit Milchprodukten zu tun hat. Mit denen arbeiten wir normalerweise auf sehr enger, vertrauensvoller Basis zusammen, haben da sehr eng spezifizierte sogenannte Service-Level-Agreements, das heißt, inwiefern welchen Anforderungen die gerecht werden müssen. Und ja, sind natürlich trotzdem immer auf der Suche nach neuen Anbietern. Das heißt, es sind nicht immer die gleichen, aber mit den meisten arbeiten wir schon seit relativ langer Zeit zusammen und haben da auch ganz gute Einblicke, wie da produziert wird, wo die Sachen herkommen und natürlich dann auch sehr, sehr genau, wie die bei uns anliefern und wie die Übergabe der Lebensmittel von deren Seite zu uns läuft.
Wer denkt sich bei euch die Rezepte aus? Wenn ich da jetzt so Wiener Schnitzel höre, hast du da irgendwie die Rezeptebox bei Mutti geklaut oder gibt's einen HelloFresh-Koch?
Ich glaube, ich habe das falsche Beispiel gegeben. Wiener Schnitzel ist natürlich beliebt, aber
ich finde Wiener Schnitzel großartig.
Keine Angst, es super, gibt nicht jede Woche Wiener Schnitzel. Auch wenn es natürlich in deutschen Kantinen allgemein immer ein guter Gradmesser für die Beliebtheit ist. Wir haben über die Jahre, also uns gibt es jetzt seit 2,5 Jahren, haben wir eine Rezeptdatenbank in-house aufgebaut von ungefähr 2000 Rezepten. Die sind digitalisiert, da ist das Feedback abgespeichert der Leute, die die Box bekommen hatten. Und so entwickeln wir uns eigentlich Schritt für Schritt weiter und fügen natürlich noch immer neue Rezepte hinzu. Aber ich glaube, die große Kunst, die diejenige Person bei uns im Unternehmen übernimmt, ist, dass sie so eine Rezeptwoche zusammenstellt. Das heißt, dass es dann eine Mischung gibt aus Gerichten, die verschiedene Beilagen haben, verschiedene Fleischsorten haben, ein vegetarisches Gericht normalerweise, zwei mit Fleisch, dass sich die Beilagen von Woche zu Woche nicht wiederholen und einfach da so die richtige Mischung zu finden zwischen den einzelnen Zutaten und Gerichten und gleichzeitig das Ganze auch über die Wochen hinweg zum einen so zu gestalten, dass die Leute gerne dabei bleiben, zum anderen so, dass es nicht langweilig wird. Das ist eigentlich so ein bisschen die Herausforderung und damit, wo sich eine Person die ganze Woche über beschäftigt.
Wie viel redest du selber bei den Rezepten mit? Also wie viele Vorschläge kommen da von dir auch mal?
Nicht allzu viele inzwischen. Am Anfang war ich da noch sehr, sehr eng mit dran. Inzwischen haben wir da eine Person, die das natürlich, oder die, so hoffe ich, das viel besser kann als ich. Und ich beschränke mich auf andere langweilige Sachen im Unternehmen. Ich glaube, allgemein, wenn man eine Firma aufbaut, dann sollte man immer wissen, was kann man am besten und was kann man nicht so gut. Ich glaube, ich habe ein ganz gutes Gefühl für Lebensmittel, für Gerichte etc. Aber inzwischen haben wir da Leute bei uns im Unternehmen, die Ernährungswissenschaften studiert haben, die gelernter Koch sind und die sind für die Position besser geeignet als ich. Und das Einzige, was ich noch machen darf, ist Testkochen des Öfteren und die Box dann selbst verputzen.
Funktioniert das gut? Bist du ein guter Koch?
Ich bin kein schlechter Koch.
Du hast ja auch eben schon erwähnt, in eurer Rezepte-Datenbank oder in einer Woche sind auf jeden Fall vegetarische Gerichte auch dabei. Habt ihr eigentlich so wirklich Pakete für Veganer oder wirklich nur für Vegetarier oder auch so laktosefreie Sachen?
Also im Moment kann man sich aussuchen, ob man praktisch bei uns die klassische Box möchte oder die vegetarische Box. In der klassischen Box, die ist praktisch mit Fleisch, die vegetarische ohne Fleisch. Das Ganze vegan zu gestalten geht noch nicht 1:1. Was wir machen ist, dass wir natürlich bei jedem Gericht hinzuschreiben, welche Produkte laktosehaltig sind, welche Produkte veganen Ansprüchen genügen, sodass es durchaus eine Reihe von Kunden gibt, die selbst immer abändern. Das heißt, die jetzt zum Beispiel vegan leben oder die laktosefrei leben und dann trotzdem die HelloFresh-Box bekommen und dann eben das ein oder andere Gericht mal mit einer anderen Zutat kochen oder irgendwas weglassen.
Wir haben nichts weggelassen und einfach mal so ein komplettes Gericht aus der Box nachgekocht.
Wie das funktioniert hat und ob das was kann, ob es uns geschmeckt hat, das erzählen wir euch gleich und ihr kocht gleich auch noch ein bisschen mit. Eine Stunde Netz ist hier und entgegengesetzt allem, muss ich ja jetzt sagen, mit Geschichten aus dem analogen Alltag.
So ein Stück weit, ne? Wir haben nämlich gekocht. Bei Kochzauber kommt erst ein Schlemmertüte oder HelloFresh, da kann man nämlich Lebensmittel aber im Netz bestellen. Ja. Immerhin das. Und das geht nicht analog. Und zwar genauso viele Lebensmittel, wie man für ein Essen braucht. Und das Rezept, das gibt es dann gleich noch dazu, das dazu passt. Wie das genau funktioniert und was dann da so alles auf den Tisch kommt, wenn man sich so eine Kochbox bestellt, haben wir eben schon von Dominik Richter gehört, von HelloFresh.
Wir wollten aber natürlich auch wissen, wie gut das in der Praxis funktioniert. Wir haben jetzt gedacht, das können wir uns nicht nur in dem Interview erklären lassen. Klar. Wir wollten auch wissen, ob das Ganze, wenn wir es gekocht haben, hinterher auch wirklich schmeckt. Deshalb haben wir uns mal so eine Kochbox bestellt und zusammen dann gekocht gestern Abend und los ging es mit einem richtig großen Paket, was ankam.
Ja, hau da. So ein großes Paket. Danke. Dankeschön. Tschüss, schönen Abend. Boah. Das ist aber so wie Klamottenpaket, aber es ist Essen drin.
Also da können noch 4 Paar Schuhe reingehen.
Guck mal, Kochen mit Liebe steht drauf.
Dann kann eigentlich nichts mehr schief gehen.
Guck mal hoch, wie schwer das ist. Voll gespannt. Man erwartet jetzt irgendwie kein Essen drin, oder?
Steht aber kühl, zerbrechlich.
Das ist bestimmt so groß, weil da sollen doch so viele Kühlpackungen drin sein. Ja.
Okay, es ist so unterteilt in verschiedene Fächer und ich sehe Kartoffeln. Es gibt also Kartoffeln.
Ich sehe Oh, guck mal, das ist Essen. Ich glaube, das sind drei Gerichte. Das ist die Dreier-Kochbox.
Aber wir kochen heute keine drei Gerichte, oder?
Nee. Also, was haben wir hier? Wir haben drei Fächer. Im ersten Fach, du hast die Kartoffeln gesehen.
Das ist eine Kräutermischung mit Basilikum, Petersilie, würde ich sagen, Schnittlauch.
Mit Zucchini.
Koriander. Tomatenmark.
Zwei Zwiebeln, schön abgefüllt.
Eine Handvoll Bohnen, grüne Bohnen, 100 Gramm. Mhm. Was hast du jetzt da drin?
Das ist bestimmt eine Hoisin-Soße. Ah, okay.
Also das was ist Asiatisches?
Ich glaube, hier müsste vielleicht, ich schätze jetzt, irgendwo könnte noch Hühnchen drin sein. Komm, wir gucken mal hier in die Mitte.
Weiß, also asiatisch klingt schon nicht schlecht.
Schlecht, ja. Wir haben Paprika, zwei Tomaten.
Eine Paprika, gelb.
Das ist voll spannend. So, jetzt sollte man Geschenke bekommen. Was ist hier drin? Cornflakes.
Cornflakes, 50 Gramm denn? Cornflakes, tatsächlich. Ist auch Frühstück mit dabei, all inclusive und Speisestärke.
Das ist ja lustig, auch so 8 Gramm Speisestärke, einfach nur das, was man auch braucht.
Knoblauch.
Ein Stückchen Ingwer, frisch abgeschnitten.
Und eine kleine Chili.
Ja.
Also deutet weiter auf asiatisch.
Was haben wir hier? Creme fraiche?
Ja, kalt.
Okay, dann ist da wahrscheinlich in der großen Tüte Kühlakkus. Hier, ja.
Ja.
Und
Spätzle?
Bio-Spätzle, okay. Bio-Gouda. Und
Fleisch.
Fleisch.
Hühnchen. Ja, keine Schwein, ne?
Ja.
Das ist Hühnchen.
Putenbrust, zwei Stück.
Und das ist, glaube ich, Schwein. Schweinelachs in Scheiben. Also es sind definitiv mehrere Gerichte, ansonsten würde ich mich sehr wundern. So, Freunde, wenn das mal kein Unpacking war hier. So.
Da war viel drin.
So, wir haben uns dann aber nicht für drei Gerichte, sondern für eins entschieden und haben uns überlegt, wir kochen das Schweinelachs-Menü, die Schweinelachs-Gemüsepfanne. Hoisin heißt das ganze Ding. Ja. Schwierigkeitsgrad, Mittelzubereitungszeit 30 Minuten.
So, dann erstmal alles schön klein schneiden und Reis auf den Herd.
So, der Reis kocht vor sich hin. Wir müssen den kurz aufkochen lassen und dann 10 Minuten mit einem Deckel bei niedriger Hitze und dann nochmal 10 Minuten stehen lassen. Und wir haben schon eigentlich alles vorbereitet, oder?
Es ist so ziemlich alles geschnitten. Zwiebeln sind geschnitten, Knoblauch ist geschnitten, Paprika ist geschnitten, Koriander ist geschnitten und eine Chilischote entkernt und geschnitten und Knoblauch ist geschnitten.
Auf meiner Seite gibt es noch den Schweinelachs. Schweinelachs in Streifen, gewälzt in Speisestärke.
Da haben wir uns schon gefragt, warum jetzt, ne?
Ja, schon. Also, was soll das? Also, ist ja so ein mehlmäßiges
Zeug.
Knuspriger sein, oder?
Werden wir wahrscheinlich gleich erfahren.
Mm.
Und jetzt wird das Schwein angebraten.
Genau, jetzt wird das Schwein angebraten.
Muss jetzt angebraten werden.
Mhm.
Scharf angebraten stand drin, ne?
Mhm.
Und dann kommt der ganze andere Kram dazu.
Nee, erstmal rausnehmen,
so.
Beiseite stellen.
Ah, ja.
Und dann deine kleine Schale mit den geschnittenen Sachen. Und dann, glaube ich, wieder zusammen. Ja.
So, das Schwein ist angebraten. Fall mit Küchenpapier auswischen, haben wir gemacht.
Mhm.
Zwiebeln, Knoblauch, Ingwer und Chili hinzugeben.
So, das wird jetzt eine Minute.
Das wird eine Minute. Kannst du, glaube ich, noch ein bisschen Gas geben.
Ja. Yeah.
Und dann Paprika hinzugeben, 3 bis 4 Minuten garen.
Ja. Yeah.
2 Esslöffel Wasser hinzugeben.
Mhm. So.
Das jetzt nochmal eine Minute garen lassen. Reis auf die Teller, Zeug auf die Teller, mit Koriander bestreuen.
Und
fertig.
Go.
Wir sollten wirklich drüber nachdenken, ob wir eine Kochshow machen.
Das habe ich auch gerade gedacht.
Toll,
das hat auf jeden Fall sehr gut ausgesehen, was wir da zusammengerührt haben. Ich bin jetzt auch gerade noch geflasht. Haben euch auch mal, wenn ihr gucken wollt, ein paar Fotos von unserem Kochabend auf die D-Radio-Wissen-Seite bei Facebook gestellt. Könnt ihr ja mal reinschauen.
Gut gerochen hat es dann auch. Aber dann kam natürlich das Wichtigste. Schmeckt das Ganze auch?
Oh.
Cheers.
Das sieht schon gut aus, oder?
Das sieht gut aus. Riecht gut. Koriander macht sich ganz gut oben drauf.
Mhm.
Schmeckt.
Süß. Chili.
Leichte Schärfe.
Koriander kommt gut raus.
Ja. Kann man machen.
Fleisch ist auch gut.
Ist okay. Ist alles durch, alles gar. Ja, hat einen Moment länger gedauert, aber vielleicht haben wir uns auch ein bisschen Zeit gelassen zwischendurch. Aber Ergebnis ist in Ordnung.
Ergebnis war in Ordnung.
Ja, war lecker.
Kann man schon so sagen. Ich glaube, ja. Das trifft es auch ganz gut. Umgehauen hat es uns jetzt nicht.
Aber es war lecker.
Es hat geschmeckt, genau. War einfach zuzubereiten und hat auch auf jeden Fall gut gereicht für zwei Personen. Was wirklich cool ist, dass am Ende nichts übrig bleibt. Ne? Also alle Zutaten sind weg. Es ist wirklich nur so viel in der Kochbox wie das, was man zum Kochen benötigt. Die Lebensmittel waren alle frisch und die meisten Sachen waren bio.
Das fand ich sehr cool übrigens und regional.
Genau, und ich finde, da geht auch dann der Preis von so rund 5 Euro pro Essen schon in Ordnung.
Was uns allerdings erst so ein bisschen gestört hat, ne, ist natürlich der ganze Verpackungsmüll, den so ein Paket produziert. Klar, man muss das Ganze ordentlich verpacken, wenn es verschickt wird. Die frischen Sachen müssen in eine Plastiktüte mit Kühlakku und so weiter und so fort. Geht vermutlich nicht wirklich anders. Was ganz cool aber ist, und das habe ich später auch noch nachgelesen, in dem kleinen Heftchen, was dabei ist, man kann die Verpackung zurückschicken, es wird recycelt und die Kühlakkus auch und das gratis.
Muss man natürlich dann auch machen, die Sachen zurückschicken und der Müll ist natürlich trotzdem entstanden. Und wenn man jetzt drüber nachdenkt, im Supermarkt, ob man eine Tüte kaufen soll oder nicht. Und ich bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht motiviert man sich abends dann doch nochmal kurz und geht in den Laden, anstatt im Netz zu bestellen. Aber das ist nur meine Meinung. Wenn ihr eine dazu habt, dann könnt ihr die uns mitteilen, auf Facebook zum Beispiel. Da diskutieren wir schon mit euch und ihr habt auf jeden Fall eine Meinung, wie ich sehe. Und könnt ihr gerne mitmachen auf der AD-Radio-Wissen Facebook-Seite.
Wir gehen jetzt nach Hause. Wir haben nämlich noch so zwei Rezepte über, die zu kochen sind.
Die kochen wir jetzt alle noch durch. Bis morgen früh.
Auf jeden Fall, die Pute war dabei und was Vegetarisches. Ich bin sehr gespannt. HelloFresh.de von Dominik Richter haben wir euch online gestellt, auch auf dradiowissen.de.
So sieht's aus und damit sind wir raus.
Macht euch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.
Dradio Wissen. Eine Stunde Netz. Jeden Mittwoch von 20 bis 21 Uhr.